Ganz herzlich willkommen bei Credo in der Sendereihe von Radio Horeb. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch alle Zuhörer von Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich darf Sie begrüßen zum zweiten Teil der Sendereihe über Hoffnung, die trägt heute mit dem Titel Hoffnung macht frei. Zu Gast ist Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. In der letzten Sendung, dem ersten Teil, haben wir über den Menschen als dem hoffenden Wesen gesprochen. Der Mensch ist ganz und gar auf Hoffnung hin ausgelegt, haben wir gehört. Die Hoffnung, auf ein sinnvolles Ziel hinzuleben, gibt erst die Triebkraft und auch die Dynamik für das Leben. Auch der Mensch, der den liebenden Schöpfergott nicht kennt, lebt von der natürlichen Hoffnung und ist angetrieben von einer allen Menschen innen wohnenden Sehnsucht. Er hofft auf einen guten Ausgang, zum Beispiel seiner beruflichen Verhandlungen oder darauf, dass seine Kinder die Anforderungen in der Schule bewältigen. Die Enzyklika Spe Salvi spricht von der übernatürlichen Hoffnung, die uns immer trägt und nie enttäuscht. Eine Hoffnung, die nicht nur ein frommer Wunsch für die Zukunft beinhaltet, sondern schon hier und jetzt die Gegenwart der göttlichen Liebe erfahren lässt. Die christliche Hoffnung hat in Christus einen realen Grund. In Spe Salvi schreibt Papst Benedikt XVI, ich bin definitiv geliebt und was immer mir geschieht, ich werde von dieser Liebe erwartet. Und so ist mein Leben gut und ich bin schon erlöst. Ja, herzlich willkommen, Herr Pfarrer Abel. Schön, dass Sie heute Abend auch wieder aus Fulda mit dabei sind.
Guten Abend an Jutta Engert.
Sie betreuen in Fulda die Pfarrei St. Andreas. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen und das bereits seit 1989. Sie waren auch lange in der Gefängnisseelsorge tätig, haben auch lange Zeit im Lebenszentrum Schloss Kraheim gearbeitet und Sie sind bekannt dafür, dass Sie regelmäßig Glaubensseminare geben, dass Sie Vorträge und Exerzitien halten, neben der ganzen Arbeit, die Sie natürlich mit Ihrer Gemeinde auch haben. Ja, Hoffnung. Das ist natürlich ein Thema und dieser Tage geht es immer wieder auch noch in den Medien um den Amoklauf von Winnenden, einem Ort in Baden-Württemberg, in einer Realschule dort. Und es hieß oft von Seelsorgern, von Psychologen, die auch die Opfer und Betroffenen betreut haben, dass Menschen nun vor allem auch Rituale bräuchten, um wieder auch einen Halt zu bekommen. In so einer Situation sind dann vor allem auch wieder Gottesdienste gefragt. Auch Christen können ja nun zeitweise die Hoffnung mal verlieren, wenn beispielsweise jetzt wie bei diesem Amoklauf der Ehepartner, ein Lehrer oder das eigene Kind so plötzlich so grausam und auch so sinnlos aus dem Leben gerissen werden. Herr Pfarrer Abel, wie ist das? Stehen Christen denn manchmal da unter einem gewissen Erfolgsdruck auch, dass sie nicht so trauern dürfen wie die anderen in Anführungsstrichen, die vielleicht keine Hoffnung haben? Denn sie haben ja, die Christen zumindest, schon ein wirkliches, ein gültiges Lebensziel vor Augen, in der ewigen Liebe Gottes einmal sein zu dürfen und eben nicht der Sinnlosigkeit preisgegeben zu sein. Und dennoch ist auch das in so einer Situation ganz schön schwer. Wie würden Sie das einschätzen?
Also von Erfolgsdruck in Richtung Hoffnung würde ich da nicht sprechen, denn in einer solchen Situation ist man völlig haltlos bzw. betroffen. Und in dieser Betroffenheit zeigt sich eigentlich, ob man wirklich echte Hoffnungs- oder Glaubenssubstanz hatte oder ob der Glaube nur eine aufgesetzte Sache war. Da kommt die Stunde der Wahrheit sozusagen und da wird jener, der wirklich im Glauben tief verwurzelt war, natürlich mit der Trauer, die nicht wegzumanövrieren ist, mit der Trauer ganz anders umgehen können, als jemand, der vielleicht nach außen aufgesetzt als Christ erschien und meinte, auch ein Guter zu sein und plötzlich in ein ganz dunkles Loch hineinfällt. Und wenn Sie von Ritualen gesprochen haben, möchte ich sagen, Rituale sind den Menschen auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite in manchen Dingen auch undurchschaubar, aber sie bilden gewissermaßen eine Brücke vom Diesseits ins Jenseits hinein. Und auf diese Brücke zu gehen, sind wir eingeladen. Und das kann den Menschen, mehr unbewusst möchte ich fast sagen, als bewusst, eine Hilfe sein, in solchen Trauersituationen mit der Trauer besser fertig zu werden.
Und dennoch sind es wohl oft auch gerade diese Krisenmomente, die dann vielleicht auch Menschen tiefer in den Glauben hineinführen oder ihn dort tiefer verankern lassen. Ist das zwangsläufig so?
Also in diesen Krisenmomenten kann natürlich das Dasein eines Menschen, der vielleicht voller Hoffnung ist und der nicht so betroffen ist wie ich, sondern mir vom Glauben her vielleicht eine Stärkung geben kann, eine Hilfe sein. Aber da ist es natürlich immer schwierig, mit irgendwelchen Glaubenswahrheiten und Worten daherzukommen. Manchmal reicht es einfach, dabei zu sein, mit jemandem auszuhalten, mit ihm in diese Schmerzsituation hineinzugehen. Das kann manchmal mehr Hoffnung geben als große Worte.
Herr Pfarrer Abel, was meinen Sie, kann denn Spe Salvi, die Enzyklika über die christliche Hoffnung von Papst Benedikt XVI., über die wir hier ja auch sprechen, kann diese Worte, können die Trost spenden in so einer Situation der Verzweiflung?
Ich möchte sagen, dass jede Form von Verkündigung, und Enzyklika ist ja auch eine Form der Verkündigung, im Grunde nur ein Kommentar zur Realität und zum Leben ist. Also ein Kommentar. Das heißt, er gibt uns eine Wegweisung, er legt uns eine Spur. Diese Enzyklika kann uns sagen, so könnte es sein, wenn du wirklich dieses Leben des Glaubens und der Hoffnung in dir hättest. Aber wie gesagt, es ist nur ein Kommentar. Insofern kann es den Menschen neugierig machen, es kann ihn aber auch bestätigen. Es kann ihm zumindest eine Hilfe sein, einmal sich auf diesen Weg einzulassen, der hier so ja auch hoffnungsfroh beschrieben wird.
Kann man sich dann auch in gewisser Weise in diese christliche Hoffnung als eine Haltung, wie es auch in der Enzyklika heißt, Spe Salvi, eine dauernde Verfasstheit des Geistes, kann man so etwas einüben oder ist das nur gleichsam auch Gnadengeschenk?
Beides, beides. Der Glaube ist natürlich immer die Initiative Gottes auf den Menschen zu und an zweiter Stelle das Ergreifen des Menschen dieser entgegengehaltenen Hand. Das ist also einerseits Gnade, auf der anderen Seite Initiative des Menschen. Das heißt also, wenn Gott daran interessiert ist, mit mir in Beziehung zu treten, und das gilt als allemal garantiert, dann liegt es jetzt ein Stück an mir, dass ich diese Beziehung pflege. Und indem ich diese Beziehung zu ihm pflege, wird in mir die Hoffnung immer stärker.
Herr Pfarrer Abel, Sie haben für uns Spe Salvi gelesen. Sie wollen uns heute auch über einen Überblick geben, über mit dem Thema, vor allem dem Themenschwerpunkt Hoffnung macht frei. Und Sie haben das Ganze mit Ihren Gedanken angereichert. Ich darf Sie jetzt um Ihr Wort bitten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute Abend wieder mit Ihnen zusammen zu sein. Und Frau Engert hat das ja schon so schön anmoderiert, dass ich ja kaum noch etwas zu sagen brauche. Im Grunde ist das auch nur noch ein Kommentar von wesentlichen Inhalten. Das Wort Hoffnung drückt ja eigentlich schon alles aus, und es geht uns manchmal so, dass gewisse Worte, man nennt sie die archetypischen Worte, uns einfach in der Seele ein Verständnis schenken, für die es manchmal gar keinen großen Kommentar mehr braucht. Und dennoch möchte ich versuchen, dieses Wort Hoffnung mit Ihnen heute Abend wieder anhand der Enzyklika ein wenig zu umkreisen, um es vielleicht ein Stück verständlicher zu machen. Wir haben ja schon gehört, diese Enzyklika über die Hoffnung, Spe Salvi, ein ganz wichtiges Thema, das sicherlich auch so eine Art Brücke bildet in das neue Jahrtausend hinein, weil der Mensch ohne Hoffnung auch keine Zukunft hat. Diese Enzyklika wurde am 30. November im Jahre 2008 im Jahre 2007 veröffentlicht, und der Papst hat sicherlich ganz bewusst auch dieses Datum ausgewählt, um zu zeigen, es besteht Hoffnung. Es ist ja der Andreastag, Fest des heiligen Apostels Andreas, dem Apostel der Ostkirche. Es besteht ja Hoffnung, dass auch die Kirche, die getrennt ist, wieder eins werden kann. Aus dieser Hoffnung, die Jesus ja auch der Kirche erbetet hat, lebt die Kirche auch zu einem großen Teil. Und in dieser Mission ist ja zurzeit auch Papst Benedikt in Afrika unterwegs. Es geht immer darum, die Herde zu sammeln, die Menschen zur Einheit zu führen. Aber heute Abend wollen wir uns über diesen Aspekt der Hoffnung einmal Gedanken machen. Hoffnung macht frei. Vielleicht ist es Ihnen noch gar nicht aufgefallen, dass die beiden Krippenfiguren, bei den Weihnachtskrippen, nämlich der Ochs und der Esel, wesentlich zur Krippendarstellung gehören, mehr als die Hirten und mehr als die drei Könige, ja, ich möchte sogar sagen, mehr als Maria und Josef. Denn die ersten Krippendarstellungen der frühen Kirche zeigten nur das Kind in der Krippe und rechts und links den Ochsen und den Esel. Was hatte das zu bedeuten? Natürlich ist das Symbolik. Der Ochs ist ein Sinnbild für das Judentum. Er ist ein reines Tier, das gegessen werden durfte und versinnbildet das Judentum, das ja koscher zu leben hatte. Und der Ochs ist eben das Tier, das auch nützlich ist für den Landwirt, aber er lebt unter dem Joch. Und das Joch ist für das Judentum das Gesetz. Von diesem Joch wollte uns Christus befreien und hat uns auch befreit. Der heilige Paulus hat das groß und breit ausgeführt, was es bedeutet, frei in Christus zu werden und vom Joch des Gesetzes befreit zu werden. Deswegen der Ochs als Zeichen der Befreiung durch Christus. Und der Esel ist ein Sinnbild für das Heidentum. Denn der Esel trägt die Lasten, die schweren Lasten, wie man früher die Esel gebrauchte, um die schweren Säcke mit Getreide zur Mühle zu tragen. Die Last des Heidentums, die Last des Götzendienstes. Der Esel steht für die Heiden. Und damit will gesagt sein, mit dem Kommen Christi in die Welt ist Hoffnung erstanden, sowohl für die Juden wie auch für die Heiden. Christus hat uns befreit vom Joch des Gesetzes und von der drückenden Last des Götzendienstes. Hoffnung, das betont der Papst, ist gleichbedeutend mit Glaube. Also mit dem christlichen Glauben kommt Freiheit in die Welt. Glaube hat aber eine Dynamik und gerade die Hoffnung ist so etwas wie die Dynamik des Glaubens, etwas, was uns voranschreiten lässt, was uns immer mehr erwarten lässt, was uns in die Zukunft schauen lässt, in eine bessere Zukunft, die auch wirklich besser sein wird als unsere Gegenwart. Das alles sagt uns die Hoffnung. Deswegen ist sie die Dynamik des Glaubens. Die Götter aber im Altertum waren menschliche Erfindungen, im Grunde Projektionen von irgendwelchen Wünschen und Vorstellungen und menschlichen Hoffnungen, die aber eigentlich unerfüllbar blieben. Der Papst hat in seiner Enzyklika einmal gegenübergestellt die heidnischen Grabinschriften, die man aus der Antike kennt, und sie verglichen mit den christlichen Grabinschriften. Er sagt, auf einem Sarkophag aus heidnischer Zeit steht das Wort in nihil ab nihilo quam cito recidimus. Wie schnell fallen wir vom Nichts ins Nichts zurück. Das ist Hoffnungslosigkeit. Was bleibt also dann übrig für den Menschen, als dass er doch möglichst auf dieser Erde sein Leben so erfüllt mit allen möglichen Dingen des Genusses und der Freude, dass er wenigstens ein bisschen von diesen paar Jahren hat, bevor er, der aus dem Nichts gekommen ist, wieder ins Nichts zurückfällt. Das ist natürlich Heidentum pur, aber es gibt viele Menschen, die heute nach dieser Devise leben, leider auch viele Christen. Freut euch des Lebens, das Lämpchen glüht nur noch ein wenig und dann ist es erloschen. Und deswegen lasst uns die Zeit genießen. Ich muss daran denken, wie die heilige Elisabeth als Kind einmal mit ihren Spielgefährten auf der Wartburg vor der Totengruft stand und dann zu ihren Gefährtinnen sagte, was diese waren, das sind wir heute und was diese sind, das werden wir einst sein. Also lasst uns Gott lieben, sagt ein Kind. Tiefste Weisheit, denn dieses Kind ist nicht etwa zu der Folgerung gekommen, lasst uns das Leben genießen, bevor alles vorbei ist und unsere Knochen dann auch verbleichen und vermodern, sondern lasst uns Gott lieben, denn die Liebe ist die Brücke zum Leben, ist das Leben selber, ist eigentlich schon ewiges Leben. Und damit hat sie die Vertikale der Hoffnung zum Ausdruck gebracht, das habe ich schon vor einer Woche gesagt. Hoffnung bezieht sich ja nicht nur auf die Zukunft, sondern auch auf die Gegenwart. Denn das, was wir erhoffen, ist eigentlich schon da. Ich habe das ja verglichen mit einer schwangeren Frau, die guter Hoffnung ist. Das Kind ist ja schon da. Die Hoffnung geht nicht ins Leere, nur sie muss, der Grund der Hoffnung muss eben erst noch offenbar werden in der Geburt. Also wie gesagt, in nihil, ab nihilo, quam cito recidimus, wie schnell fahren wir vom Nichts ins Nichts zurück. Das ist heidnisch. Der heilige Paulus hat einmal im Epheserbrief daran erinnert, im Kapitel 2, erinnert euch noch, dass ihr einst Heiden wart. Damals wart ihr von Christus getrennt und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Der Mensch, der ohne Gott in der Welt lebt, ist ohne Hoffnung. Zu den Christen aber sagt der heilige Paulus, ihr sollt nicht trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Er will damit nicht sagen, dass Trauer überhaupt verboten ist. Denken wir doch an das, was wir in der Anmoderation heute gehört und gesagt haben über dieses furchtbare, tragische Geschehen in Winnenden in der Nähe von Stuttgart. Die Menschen trauern und trauern ist etwas ganz Berechtigtes. Jesus hat vor dem Grab des Lazarus gestanden und hat geweint. Er hatte Mitleid mit den beiden Schwestern und weil Lazarus ja sein persönlicher Freund war, ist es ihm ans Herz gegangen, dass er nun tot sein sollte. Also Trauer hat seine Berechtigung, aber Trauer muss unterfangen sein von der Hoffnung. Deswegen, wir sollen zwar trauern dürfen, aber nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Hoffnung darf also nicht mit dem Gefühl oder dem Bewusstsein der Sinnlosigkeit verbunden sein, sondern Hoffnung hat immer noch diese Ausrichtung auf den tieferen Sinn, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Ich erinnere mich an eine Inschrift, an eine Plakette, die ich in der Schweiz an einem Bergabhang gefunden habe. Da stand drauf, hier wurde am 7. Mai 1970 unser kleines Ursli von einem Steinschlag getötet. Gott weiß warum. Dieses schöne Wort drückt Trauer aus und Hoffnung. Auch wenn der Mensch nicht begreift, aber er richtet seinen Sinn auf diesen tiefen Hintergrund, nämlich jetzt hat sich schon erfüllt, was ich in Zukunft schauen werde, dass alles einen Sinn hatte. Von Edith Stein, die sicherlich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bekannt sein dürfte, jener Jüdin, die zum christlichen Glauben gefunden hat und getauft wurde, wird berichtet, das heißt, sie selber berichtet, dass sie als Kind besonders bedrückt war. Damals war sie ja im jüdischen Glauben erzogen und zwar streng erzogen, aber sie war immer bedrückt von der Wirklichkeit des Todes. Als 10- und 11-Jährige erlebt sie in ihrer Familie mehrere Todesfälle und der jüdische Trauerritus und das Begräbnisritual gaben ihr keinerlei Trost oder Hoffnung auf ewiges Leben. Das heißt, bei den Juden wurde geklagt und geweint und geseufzt und geschrien und dann raufte man sich die Haare, wie das ja auch im Evangelium geschildert wird, aber die Perspektive der Hoffnung fehlte. Und seit dem Tod ihres Vaters sah Edith Stein ihre Mutter nur noch in schwarzen Kleidern dahergehen. Das hat ihr solchen Schrecken eingeflößt vor dem Tod. Und genau die gegenteilige Erfahrung, die sie bei Christen machte, als nämlich eine ihrer Freundinnen ihren Mann verlor im Ersten Weltkrieg und sie war damals noch relativ jung. Und Edith Stein erlebte, wie diese Frau zwar trauerte, aber voller Zuversicht und Gewissheit war, dass alles doch irgendwie einen Sinn hat und Gott ihr nicht genommen werden konnte, da wurde sie von einem solchen Menschen, der in Gefasstheit trauern konnte, auf die Spur des Christentums gesetzt. Das geschah, als sie noch Studentin in Göttingen war. Also wie gesagt, trauern ja, aber unterfangen von der Hoffnung. Und in dem Zusammenhang weist der Papst in seiner Enzyklika auf die frühchristlichen Sarkophage hin, auf denen Hoffnung vermittelt wurde in den Inschriften oder Darstellungen. Zum Beispiel wurde auf diesen Sarkophagen Christus dargestellt als Philosoph oder als ein Hirte. Der Philosoph wurde im Altertum dargestellt mit einem Stab in der Hand und einem Buch in der anderen Hand. Der Stab ist ein Zeichen des Unterwegsseins. Es gab ja auch die Peripatetiker, die Philosophen, die hin und her gegangen sind in der Diskussion oder einfach zu den Menschen gingen, um ihnen eine Botschaft zu bringen. Das Buch in der Hand steht für die Weisheit. Unter der Philosophie verstand man aber im Altertum ein wenig etwas anderes als heute, nämlich die rechte Kunst, ein Mensch zu sein, die rechte Kunst zu leben und zu sterben. Und diese Kunst hat uns Jesus gelehrt. Der heilige Augustinus berichtet einmal in seinen Confessiones, in seinen Bekenntnissen, wie er mit seinem Freund Alypius an einem Buch beschäftigt ist über ein philosophisches Thema. Und während des hochgelehrten Gespräches zwischen den beiden öffnet sich die Türe, die Mutter Monika kommt in irgendeiner hauswirtschaftlichen Sache in das Zimmer und Augustinus unterbricht seine Diskussion und sagt zu seinem Freund: Protokolliere jetzt jedes Wort, das meine Mutter sagt. Die Mutter, ganz erschrocken: Was verstehe ich denn von Philosophie? Ich habe doch zu euren Themen nichts zu sagen. Da sagt Augustinus zu seiner Mutter: Wenn ich je einem Philosophen begegnet bin, dann bist du es. Da fragte Monika: Wieso? Da gab er zur Antwort: Du bist der erste Mensch in meinem Leben, der keine Angst vor dem Sterben hat. Das ist die Kunst, das ist die Philosophie, die Kunst des Lebens und des Sterbens. Die hat uns Jesus gelehrt. Deswegen wird er als Philosoph dargestellt. Vom Samenkorn spricht er, das in die Erde gegeben wird, das stirbt, aber nicht verdirbt, sondern eben gerade verwandelt wird in vielfältige Frucht. Und das Sterben ist die Voraussetzung dieser wunderbaren Verwandlung zur Vielfalt. So müssen wir den Tod deuten. So hat ihn uns Jesus ja nicht nur gedeutet in Worten, sondern so hat er ihn auch selbst erlebt und hat ihn uns gewissermaßen vorgestorben, wie das geht. Und er ist ja auch in seiner Auferstehung nicht wieder zum ursprünglich irdischen Leben, sondern zum neuen himmlischen Leben ist er gekommen und von dort auf den Menschen wieder zu. Das zweite Bild ist das Bild des guten Hirten. Der Hirte, das war gewissermaßen so ein Geheimzeichen für die Christen, das der Heide gar nicht verstehen konnte, weil der seine Hirtengötter kannte, die genauso dargestellt waren, eben mit einem Schaf über den Schultern oder so. Die Christen verstanden sofort, was das bedeutete. Der gute Hirt ist ja nicht nur der, der die Schafe pflegt und eine innige Liebe zur Natur hat oder ähnliches, ist also nicht irgendwie eine Idylle, wie man später die Hirtenromantik etwa vermittelte, sondern der gute Hirt ist der, der sein Leben hingibt für die Schafe. Also es geht wieder um das rechte Sterben, das motiviert ist durch die Liebe, und diese Liebe wiederum ist etwas, was dem Menschen die Brücke baut zum ewigen Leben. Denn die Liebe ist stärker als der Tod. Die Christen haben das sofort verstanden. Einen gekreuzigten Christus hätte man in der Antike so nicht vermitteln können als Darstellung. Und bei den Germanen war es ebenso nicht möglich, den am Kreuz Leidenden und Sterbenden darzustellen. Deswegen hat man den triumphierenden König am Kreuze, das Kreuz gewissermaßen als Thron dargestellt. Also den Überwinder des Todes, der im Tode gerade sich als Held erweist. Also der Papst will damit sagen, dass das Christentum und seine Botschaft, die uns in Jesus personifiziert begegnet, wirklich der Welt Freiheit schenkt. Freiheit von der Angst des Todes, Freiheit von den Sorgen. Wir werden sozusagen in einem Exodus herausgeführt aus der Sklaverei, der Ängste, der Triebe, der Sklaverei der Materie, alles Sterblichen, hineingeführt in eine heilige Sorglosigkeit. Wir wissen, dass das Leben, das bleibt, bereits in uns ist und uns nicht mehr genommen werden kann. Und das gibt uns hier und jetzt schon genügend Halt, um auch viele, viele Prüfungen und auch selbst Krankheiten und Leiden zu überstehen. Die Israeliten sollten diesen Exodus erst einmal existenziell erleben und immer wieder neu einüben. Denken Sie daran, dass es zum Beispiel dem Israeliten auf dem Weg durch die Wüste verboten war, für mehrere Tage das Manna einzusammeln, sondern nur für den jeweiligen Tag. Und Jesus hat uns das ja auch gelehrt, um das tägliche Brot zu beten. Jeden Tag dürfen wir dem Vater zutrauen, dass er uns wieder gibt, was wir brauchen zum Leben. Und wer für mehrere Tage Vorrat sammelt, so war es auf dem Weg durch die Wüste dem Volk ganz eindringlich ans Herz gelegt, der stellt einen Misstrauensantrag gegen die Fürsorge Gottes. Deswegen hat Jesus die Vögel des Himmels und die Lilien des Feldes uns vor Augen geführt, die sich nicht Sorgen brauchen und doch schöner sind als Blumen, schöner sind als Salomos Gewänder. Der Papst macht in seiner Enzyklika noch einen Unterschied zwischen der informativen und der performativen Gestalt der Hoffnung. Aber ich glaube, wir müssen jetzt erst einmal eine kleine Musikpause einlegen und dann werde ich mit diesen Gedanken noch fortfahren.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Sie hören heute den zweiten Teil der Sendereihe Hoffnung, die uns trägt. Pfarrer Winfried Abel spricht über Hoffnung, die frei macht heute. Es geht darum, dass Christus sozusagen die Freiheit schenken will, Freiheit von der Angst und den Sorgen. Er will uns ein Leben in heiliger Sorglosigkeit schenken. Darüber haben Sie gerade gesprochen und ich darf Sie bitten, Ihren Vortrag fortzuführen.
Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe Sie schon ein wenig neugierig gemacht. Der Papst spricht von der informativen und der performativen Seite der Hoffnung oder des Glaubens. Das Christentum, so sagt er in seiner Enzyklika, ist nicht nur eine gute Nachricht im Sinne einer Information für den Verstand, sondern eine Kraft, die das Leben von innen her verändert. Er sagt wörtlich, wer Hoffnung hat, lebt anders. Ihm ist ein neues Leben geschenkt worden. Das ist bitte nicht nur in einem übertragenen Sinne zu verstehen, sondern in einem, ich möchte sagen, ontologischen, das heißt also in einem seinsmäßigen Sinne. Es ist wirklich der Mensch erfüllt mit einem neuen Leben, so wie Jesus es etwa im dritten Kapitel bei Johannes ist geschrieben, dem Nikodemus in nächtlicher Stunde ans Herz gelegt hat. Und was das bedeutet, das habe ich in einem alten Brief gefunden, der im 2. Jahrhundert nach Christus an einen Mann namens Diognet geschrieben wurde. Der Verfasser ist uns unbekannt. Da heißt es nämlich, was unterscheidet den Christen denn von den Heiden, von den Menschen, die keine Hoffnung haben? Und ich darf Ihnen diese Stelle einmal vorlesen. Die Christen nämlich sind weder durch Heimat noch durch Sprache noch durch Sitten von den übrigen Menschen unterschieden. Denn sie bewohnen weder irgendwo eigene Städte, noch verwenden sie eine abweichende Sprache, noch führen sie ein absonderliches Leben. Dabei folgen sie den einheimischen Bräuchen in Kleidung, Nahrung und der übrigen Lebensweise, befolgen aber dabei die außerordentlichen und paradoxen Gesetze ihres eigenen Staatswesens. Sie bewohnen ihr jeweiliges Vaterland, aber nur wie fremde Ansässige. Sie erfüllen alle Aufgaben eines Bürgers und erdulden alle Lasten wie Fremde. Jeder Fremde, jede Fremde ist für sie Vaterland und jede Heimat ist für sie Fremde. Sie heiraten wie alle und zeugen Kinder, jedoch setzen Sie die Neugeborenen nicht aus. Heute würde man sagen, Sie treiben Ihre Kinder nicht ab. Sie sind im Fleische, aber Sie leben nicht nach dem Fleisch. Auf Erden halten Sie sich auf, aber im Himmel sind Sie Bürger. Sie gehorchen den bestehenden Gesetzen und überbieten durch ihre eigene Lebensweise die Gesetze. Sie lieben alle und werden von allen verfolgt. Sie werden verkannt und verurteilt, sie werden getötet und dadurch gewinnen sie das Leben. Doch den Grund der Feindschaft vermögen die Hasser nicht zu nennen. Ohne Umschweife sei es formuliert, was im Leib die Seele ist, das sind in der Menschheit die Christen. Das ist genau das, was der Papst in seiner Enzyklika sagt: Wer Hoffnung hat, lebt anders. Ihm ist ein neues Leben geschenkt worden. Er wird zu einem Fragezeichen für die Umwelt und zu einem Ausrufezeichen für den Glauben, den sie vertreten. Denn hier bestätigt sich in ihrer Lebensweise und in der Art und Weise, wie sie leben und wie sie sterben, dass sie doch Recht gehabt haben. Insofern ist es also wichtig, nicht nur von der Information zu sprechen, dass jemand also im Glauben informiert wird, dass er seinen Katechismus gut kennt und seine Theologie gut studiert hat. Es gibt Theologen, und ich habe solche leider auch gekannt, die vieles gewusst und studiert haben, aber im Grunde nicht an ein besseres Leben geglaubt haben und vom Glauben absolut nicht durchdrungen waren, sodass ihr Leben eigentlich gar nicht performiert, von innen her verwandelt war. Sie hatten genau solche Angst vor dem Sterben und sie waren in ihrer Beziehung zu Gott, ich möchte sagen, in mancher Hinsicht genauso gestört wie Menschen, die keinen Glauben haben. Nein, der Glaube ist wesentlich das, was den Menschen zu innerst verändert. Denn der Glaube ist keine Theorie, sondern eine unwiderlegliche Kraft, die dem Menschen die Fähigkeit gibt, anders zu leben, anders zu handeln, aus einer Kraft heraus zu wirken, die dem Atheisten einfach unverständlich bleibt. Man kann einen Atheisten mit theologischen Argumenten nicht überzeugen. Denn der Atheist hat auch seine Argumente und heute werden diese Argumente wieder stark ins Feld gerückt. Es gibt eine richtige atheistische Welle heute in unserer Welt und man kommt mit Argumenten und Diskussionen ihnen nicht zu Leibe. Aber wenn eine informierte, zutiefst vom Glauben erfüllte Gestalt einem Ungläubigen begegnet, ist diese performierte, zum tiefst durchdrungene Gestalt oder Person für einen Atheisten ein unwiderlegliches Argument. Deswegen, wenn ich einmal gefragt werde, was ist das beste Argument für jemanden, der nicht glaubt oder vielleicht sogar den Glauben sucht, dann sage ich immer, lest nicht zuerst die Bibel und lest nicht zuerst einen Katechismus, sondern lest die Biografie eines Heiligen und danach richtet euch einmal aus. Dann erlebt ihr nämlich die performative Kraft des Glaubens, die einen Menschen so verwandelt hat, dass er ein ganz neues Geschöpf wurde und in dieser Welt lebte, als wäre er nicht von dieser Welt. Das ist das Besondere. Die Hoffnung macht also frei von all diesen Zwängen, von all dem, was den Menschen Ängsten macht. Und die Hoffnung macht frei von der Sünde. Wer auf Christus hofft, wird niemals enttäuscht. Es gibt in der Heiligen Schrift ja so verschiedene Hinweise darauf. Und das extremste Beispiel ist für mich ja der mit Christus gekreuzigte Verbrecher, dem Jesus in letzter Sekunde noch das Paradies verheißen hat, weil er sich voller Hoffnung dem Herrn zugewandt hat. Diese Hoffnung wird niemals enttäuscht. Und kein Mensch ist verloren, der sich, egal was aus ihm geworden ist und wie schuldig er geworden ist, an Jesus wendet. Denn schon im alten Bund wird gesagt, Gott löscht den Glimmenden dort nicht aus und er reißt das geknickte Rohr nicht auseinander. Insofern müssen wir natürlich solche performativen Kräfte des Glaubens und der Hoffnung, die Gestalt geworden sind, in irgendwelchen Personen immer wieder bewundern. Ich persönlich bin ein großer Freund von heiligen Biografien, weil ich gerade am Leben so vieler Menschen, die so unterschiedlich geführt worden sind, denken wir an Augustinus, der ein Playboy war und dann auf einmal zu einem glühenden Christusliebhaber wurde. Auch Paulus war so ein Mensch, der sich vorher als Sünder gerierte, die Christen verfolgte und dann schließlich ein christusliebender Mensch wurde. Aber es gab Menschen, die waren tief, tief in Schuld verstrickt. Und dann auf einmal wurden sie befreit oder sie waren versklavt. Benedikt der 16. erwähnt, wir haben das letzte Mal schon auch in Erwähnung gebracht, die Afrikanerin Giuseppina Bakita. Warum er gerade diese Person als Beispiel genannt hat, ist mir etwas rätselhaft, aber ich vermute, weil diese als Kind ihren Eltern geraubte, zur Sklavin und tausendmal missbrauchte junge Frau aus Darfur stammte, aus dem Sudan, wo heute diese furchtbaren Gräueltaten passieren, wollte der Papst einmal ein lichtvolles Beispiel uns vor Augen stellen, wie Menschen, die so entwürdigt worden sind. Diese Giuseppina Bakita ist schließlich in die Hand eines italienischen Kolonialherren geraten, der aber ihr dann die Freiheit schenkte, weil er Christ war und in Giuseppina Bakita erkannte, wie dieses Mädchen nach Befreiung lechzte, die ihr gar nicht so sehr äußerlich gegeben worden war, sondern innerlich, indem sie Christus erkannte. Sie, die 144 Narben an ihrem Leib trug von den furchtbaren Misshandlungen, die sie vorher als Sklavin durchgemacht hatte, die dann auf einmal erkannte, wie Christus ihr wahrer Herr war, der sie befreit hatte und dessen Freiheit zu etwas Köstliches war, dass selbst das rein äußere soziale Sklaventum nichts dagegen war, gegen diese innere Freiheit, die in Christus ihr geschenkt war, dass sie unbändig voller Freude war und den Drang für sich verspürte, anderen Menschen diese Befreiung mitzuteilen. Ich persönlich bewundere immer solche Menschen, die auf solchen Umwegen, manchmal schrecklichen Leidenswegen, auf einmal die befreiende Kraft des Glaubens gefunden haben und dann ein ganz anderes Verhältnis, ein viel natürlicheres, möchte ich sagen, Verhältnis zum Glauben finden oder noch staunen können wie Kinder, was uns leider manchmal etwas verloren gegangen ist. Diese befreiende, explosive Kraft der Hoffnung ist etwas Großartiges, das nur der christliche Glaube wirklich vermitteln kann. Ich habe einmal die Biografie eines Japan-Missionars gelesen, der hier aus Fulda stammte und in Japan gewirkt hat bis 1978. Da ist er in Hokkaido gestorben. Der beschreibt das Schicksal einer Prostituierten, eines Mädchens, das von ihren Adoptiveltern, sie hatte ihre wahren Eltern verloren, in die Prostitution gestürzt, gezwungen worden war und furchtbar darunter gelitten hat, eine Dirne zu sein und dann von Krankheiten übersät, dann zu Christus gefunden hat und dann auf dem Sterbebett getauft werden konnte und wie sie es nicht fassen konnte, dass es einen Gott gibt, der sich ihrer, der großen Sünderin, erbarmte. Das gab es in ihren heidnischen Vorstellungen bisher überhaupt nicht. Sie ist in einem solch tiefen Frieden, man könnte sagen, einer Ekstase gestorben, dass man wirklich von tiefer Ergriffenheit erfasst wird, wenn man diese Geschichte liest. Und der Missionar schrieb in seinen Erinnerungen: Nie habe ich mit größerer Innigkeit und Überzeugung die Worte des Dies Irae gebetet, also dieser Sequenz zum Requiem, zum Totengottesdienst, wo es heißt: Qui Mariam absolvisti et latronem exaudisti mihi quoque spem dedisti, der du Maria verziehen hast und den Räuber am Kreuz, den Schächer, erhört hast, du hast auch mir Hoffnung gegeben. Hoffnung. Das ist ihm auf einmal so deutlich geworden, was das gerade für Sünder bedeutete. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen uns nicht wundern, wenn in den ersten christlichen Jahrhunderten, als es noch die Sklaverei gab, denken Sie daran, dass Paulus einmal Fürbitte leistete für einen Sklaven Onesimus bei einem Mann namens Philemon. Da gibt es ja noch einen Brief, der eine Köstlichkeit ist, dass damals das Christentum sich unter den Sklaven und in den niederen sozialen Rängen am schnellsten ausgebreitet hat, weil diese Sklaven erkannt haben, hier finden wir eine Freiheit, die nicht einmal die soziale Freiheit voraussetzt, dass ich unbedingt von meinem Herrn, der mich wie einen Besitz behandelt, freikomme, sondern dass ich diese innerliche Freiheit finde und dann habe ich das Wesentliche gefunden, wenn ich Christus habe. Ich erinnere mich an einen Gefangenen, der einmal im Gefängnis nach einer Beichte zu mir sagte: Herr Pfarrer, von nun an soll meine Gefängniszelle eine Klosterzelle sein. Dieser Mann hatte begriffen, was Freiheit bedeutet. Nicht die äußeren Mauern sind es, die dann weg sind. Was nützt es, wenn sie weg sind und ich bin immer noch unter meine Triebe und meine Bosheit versklavt? Nein, dieser Mensch hatte Freiheit in Christus gefunden und da auf einmal öffnete sich für ihn ein Horizont der Unendlichkeit, die ihm diese vier Wände überhaupt nicht mehr erdrückend erschienen ließ. Der heilige Gregor von Nazianz, einer der frühen Kirchenväter, der im 4. Jahrhundert gelebt hat, ihn zitiert Papst Benedikt in seiner Enzyklika über die Hoffnung, indem er sagt: In dem Augenblick, in dem die vom Stern geführten Weisen den neuen König Christus anbeteten, war das Ende der Astrologie gekommen. Was heißt das? Das heißt, wenn diese Weisen aus dem Morgenland, die ja auch als Magier in der Heiligen Schrift vorgestellt werden, wenn die vorher noch anhand von astrologischen Deutungen vielleicht auf die Spur nach Bethlehem geführt wurden und den Kräften des Kosmos vertrauten, was eine Form von Heidentum ist, was es heute übrigens ja auch noch gibt, die Astrologie, dann haben sie da spätestens, wo sie vor dem Kind in der Krippe knieten, den Stern gefunden, der allen Zufallsmächten sozusagen überlegen ist und der jetzt wirklich der ist, der einen Weg weist zu einem erfüllten Leben. Christus ist der neue Stern geworden und da ist ein Hoffnungsschimmer in ihnen aufgegangen, der nie mehr vergangen ist, der immer getragen hat und ihnen den Weg bis nach Hause und in den Himmel gewiesen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen so langsam zum Schluss kommen, aber diese performative Kraft der Hoffnung, die der Papst erwähnt, die weit über den Verstand geht, die also den Menschen sozusagen durchdrungen werden lässt von der Kraft des Glaubens und ihn zu einer Hoffnungsfigur für andere Menschen macht, diese wird am deutlichsten eigentlich zeichenhaft auch dort sichtbar und gelebt, wo der Mensch um des Himmelreiches willen und aus Freude an Christus auf alle materiellen Güter verzichtet. Die Armutsbewegungen in der Kirche, denken wir an Franz von Assisi, Dominikus und wie sie alle hießen, die Armutsbewegungen in der Kirche waren im Grunde Reichtumsbewegungen. Das heißt, diese Menschen hatten ihren wahren Reichtum in Christus gefunden und die materiellen Güter schwanden an Bedeutung dahin und wurden immer bedeutungsloser. Und deswegen sind diese Menschen Hoffnungszeichen für eine dem Materialismus verfallene Welt geworden und sind es auch noch heute und wären es noch heute, wenn es noch mehrere von dieser Sorte gäbe. Und vielleicht sind auch wir ein wenig dazu berufen. Ja, ich möchte sagen, doch, wir sind es, Hoffnungszeichen für die Welt zu werden in unserer Umgebung, in der wir leben. Ich möchte diese Betrachtung für heute beschließen mit einem kurzen Gebet. Die Hoffnung ist eine Gabe, denn sie wird uns durch dich, Herr, zuteil. Sie ist die erste der Gaben, die uns fähig macht, alle übrigen zu empfangen. Sie öffnet unseren Geist, damit er deine größeren Pläne annehmen oder erkennen kann. Die Hoffnung ist eine Gabe. Ich möchte sie aufnehmen, damit sie mir immer neu angeboten wird, dass sie mich jederzeit unter allen Umständen hoffen lässt. Auch wenn ich voll bin von Fehlern und Schwächen, von Angst und Abscheu, ich kann mich niemals für unfähig halten, die Hoffnung zu bewahren, denn du gibst sie mir immer wieder und deine Hand bleibt immer geöffnet. Ich möchte diese Gabe stets annehmen und in der Hoffnung niemals müde werden. Amen.
In der Sendereihe Credo bei Radio Horeb mit dem Thema Hoffnung macht frei mit Pfarrer Winfried Abel. Wir sprechen über die Botschaft der Enzyklika Spe Salvi, über die christliche Hoffnung. Sind auch Sie eingeladen, mit uns ins Gespräch zu kommen? Eine erste Hörerin hat uns erreicht, die ich jetzt, mit der ich am Telefon verbunden bin. Grüß Gott. Ja, die christliche Hoffnung, das ist das Thema heute. Und Sie haben vor allem den Unterschied auch gemacht zwischen der heidnischen Hoffnung und der christlichen Hoffnung. Was zeichnet die Menschen aus, die eben diese Hoffnung haben, die von innen her leben, die vielleicht gar nicht darauf angewiesen sind, in einer extremen Situation jetzt beispielsweise aus dem Gefängnis herauszukommen, sondern sozusagen die innere Haltung, die innere Einstellung dazu dann ändern können und auch dort von einer inneren Freiheit her leben können? Ja, jetzt ist es so, mit der Hoffnung und der Freiheit, das wird auch an anderer Stelle nochmal wieder in der Enzyklika angesprochen und der Papst kommt auch darauf zu sprechen, dass es da unterschiedliche Ebenen gibt. Beispielsweise der Fortschritt des Menschen, das ist immer ein Aufbau, der verläuft oder verlief in der Geschichte vielleicht relativ linear. Also es ist immer besser, immer mehr geworden. Und die eine Generation hat da angeknüpft, wo die andere aufgehört hat. Aber mit der Freiheit ist das eben gar nicht so, wenn man sie also als ethische Verpflichtung des Menschen auch versteht, als moralischen Schatz der Menschheit, der ist nicht einfach da, sondern der muss immer wieder neu auch von jeder Generation gefunden werden, errungen werden. Ist das uns Menschen, auch uns Christen eigentlich so bewusst? Was meinen Sie, Herr Pfarrer Abel?
Das ist ein Schicksal, das uns aufgebürdet ist, das uns manchmal fast in Straucheln bringen könnte, nämlich, dass es auf dem Sektor der Moral, will ich mal sagen, keinen Fortschritt in dem Sinne gibt, wie Sie das eben von der Technik geschildert haben. In der Technik kann man immer anknüpfen an das, was die erfahren und herausgefunden und experimentiert haben, die vor uns gelebt haben. Und so knüpft eine Erkenntnis an die andere an und so kommt der technische Fortschritt zustande. Aber auf dem Sektor des Glaubens und des Lebens müssen wir alle, jeder Mensch, ganz von vorne beginnen. Jedes Kind muss einmal sich die Hände an der Herdplatte verbrannt haben. Es nützt nichts, wenn es ein Buch hingehalten bekommt, in dem steht, du wirst dich an der Herdplatte verbrennen. Nein, auf dem Erfahrungssektor fängt jeder bei Adam und Eva an. Und so ist es in den Beziehungsgeschichten zwischen Mann und Frau. Es wäre ja wunderbar, wenn wir aus all diesen Erfahrungen, die die Menschheit je damit gemacht hat, einen Fortschritt entwickeln könnten, aber jeder muss auch da ganz von vorne anfangen. Und deswegen hat es auch damals noch Kardinal Ratzinger, heute Papst Benedikt XVI., in seinem Buch Salz der Erde einmal so auf die Frage, warum gibt es da keinen Fortschritt im Christlichen, warum ist die Welt nicht besser geworden, warum sind die Kriege immer noch da, eben auch zur Antwort gegeben, weil auf diesem Sektor jeder Mensch ganz neu anfangen muss. Der Glaube ist immer wieder ein neuer Weg, den Gott den Menschen führt, von der frühen Suche zur Erkenntnis und dann im Wachstum. Und den muss jeder selbst gehen und das wird niemandem abgenommen, weil es auch nicht delegierbar ist.
Und auch die Hoffnung auf eine bessere Welt in dem Sinne, dass ein für alle Mal sozusagen Strukturen geschaffen werden. Auch das ist nicht absichtlich Absicht der christlichen Botschaft, also keine sozialrevolutionäre Botschaft. Und der Papst geht auch so weit zu sagen, eine Welt ohne diese Freiheit, ja, also diese Freiheit ist eben auch keine gute Welt. Das ist natürlich schon eine Aussage, also die Freiheit auch sehr hoch stellt, die Freiheit des einzelnen Menschen, aber auch eben die Welt in gewissen, ja, bösen Strukturen zu verlassen, zu belassen, sagen wir besser.
Ja, es ist so, es ist immer wieder dieser Irrtum, der die Menschheit befällt, in irgendwelchen Strukturen und Strukturveränderungen könnte der bessere Mensch geschaffen werden. Also nur dieses primitive Beispiel, großer Aufruhr, der Papst hat wieder einmal über die Kondome etwas gesagt, dass Kondome das Problem eigentlich nicht lösen, das Afrika beherrscht, das AIDS-Problem. Hat der Papst natürlich völlig recht. Denn es muss eine Wandlung der Herzen kommen. Es muss diese performative Kraft des Glaubens eine neue Kultur der Liebe und der Menschlichkeit schaffen. Durch äußere Dinge kann man das nicht erzwingen oder herbeiführen. Und deswegen hat der Papst völlig recht. Aber die Menschen verstehen das nicht. Sie meinen immer, man kann so weiterleben wie bisher. Man muss nur eben entsprechende medizinische oder sonstige technische Vorkehrungen treffen. Dann werden wir das Übel aus der Welt schaffen. Aber man geht im Grunde dem Übel auf den Leim auf diese Weise.
Und um den Kreis vielleicht zu schließen vom Beginn der Sendung her, denn auch hier kann man jetzt gut anknüpfen, nochmal am Amoklauf und den vielfältigen Überlegungen, die es jetzt wieder gibt, sowas in Zukunft nicht mehr geschehen zu lassen. Und auch da ist jetzt der Ruf nach Gesetzen und nach Strukturveränderungen und nach Gesamtschule und nach schärferen Waffengesetzen und so weiter im Gange. Aber letztendlich muss das nicht dann irgendwo auch ins Leere laufen?
Das ist genau das, was ich heute Morgen schon so jemandem sagte, als wir darüber sprachen. Die Kondome als Heilmittel gegen AIDS jetzt anzusehen, ist dasselbe, als wenn man sagt, wir werden dem Problem Jugendgewalt dadurch begegnen, indem wir alle Waffen wegschließen. Damit ist das Problem nicht von der Welt, sondern wir müssen überlegen, wie kann das Atmosphärische in unserer Gesellschaft geändert werden? Wie können unsere Familien wieder Familien werden, in denen Liebe und Verständnis und Versöhnung wieder herrschen? Wie kann also in unserer Gesellschaft das Zusammenleben gefördert werden? Nicht, dass wir auseinanderdriften in irgendwelche egoistischen Individualismen, wie das ja heute in den Selbstverwirklichungspsychosen geschieht, sondern indem der Mensch wieder lernt, zu lieben und auf den anderen Menschen zuzugehen. Das braucht eine neue Kultur der Liebe. Nur dadurch kann das geschehen. Auf Deutsch, eine gottlose Gesellschaft kann sich selbst nicht wie Münchhausen am Schopf aus dem Sumpf herausreißen.
Andere Menschen zu lieben, auf andere Menschen zuzugehen, sind wir Christen da auch jetzt in dieser Situation besonders aufgerufen?
Möchte ich doch sagen. Wir dürfen zwar nicht mit dem Anspruch daherkommen, dass wir die ganze Welt verändern können, aber jeder, wenn jeder bei sich selbst anfangen könnte, dann kommt etwas in Fluss und dann wird irgendetwas Verwandelndes in die Gesellschaft hineingegeben. Was Gott dann daraus macht, das können wir letztlich dann nicht mehr steuern.
Ja, jetzt ist noch ein letzter Anruf eingegangen. Ich bin mit Frau Steinwender am Telefon verbunden. Grüß Gott.
Guten Abend. Ich wollte einfach noch ein kleines Zeugnis geben. Ich habe jetzt die erste Chemo hinter mir und ich habe ziemlich Angst gehabt davor. Aber ich habe so viele Menschen gehabt, die mich im Gebet getragen haben und ich habe gewusst, ich bin nicht allein. Und das Sonntagsevangelium war ja die Austreibung aus dem Tempel. Und dann habe ich gedacht, gut, aus meinem Tempel kommen jetzt die Krebszellen raus. Und es war, hätte mir so eine Hoffnung gegeben, mit der ich dann die wirklich so gut, erlebt habe, dass ich jetzt keine Angst vor der Nächsten habe. Und ich denke, ohne die Hoffnung vom Glauben her, vom Evangelium her, und ohne dass sich selber immer wieder zurückpfeifen können, wenn man in Panik kommt, weil ich einfach weiß, dass Jesu Wort gilt, hätte ich das so wahrscheinlich nicht geschafft.
Frau Steinwender, toll,
das wollte ich einfach sagen. Vielleicht gibt es manchem anderen, in einer ähnlichen Situation ist, einfach auch Hoffnung, dass es nicht alles so furchtbar sein muss, wie die Horrorgeschichten, die man sich dann da erzählt kriegt. Die müssen nicht überall stattfinden. Jeder hat seine eigene Beziehung zu Christus und jeder kann sich auf das verlassen, was er mit Christus erlebt hat, in seiner Lebensgeschichte, in seiner Glaubensgeschichte. Und das trägt auch durch die Chemo.
Vielen Dank. Ich bewundere Ihren Mut und auch, dass Sie das hier jetzt einfach zum Anlass genommen haben, anzurufen und ja, dieses Zeugnis zu geben. Vielen Dank und Gottes Segen für Sie, Frau Steinwender.
Danke und danke, dass ich Radio Horeb habe, wenn ihr mir natürlich dann noch Exerzitien am Tag danach gönnt aus Hochaltingen, dann ist das natürlich noch einmal, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber schön. Tut dann einfach nur gut. Dankeschön.
Vielen Dank. Auf Wiederhören, Frau Steinwender. Danke. Damit kommen wir auch zum Ende dieses zweiten Teils über die Hoffnung, die uns trägt. Heute die Hoffnung macht frei. Ein großes Dankeschön geht an Pfarrer Winfried Abel, der uns hier seine Gedanken heute vorgetragen hat, der uns Hoffnung gemacht hat. Herr Pfarrer Abel, ich darf Sie jetzt am Ende der Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Ja. Der Herr, der uns befreit, der von uns nehmen will die Last der Sünde und die Finsternis der Hoffnungs- und Glaubenslosigkeit, der Herr stärke euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Er begleite euch auf all euren Wegen. Er schenke euch Freiheit und Heil der Seele. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Vielen Dank an Sie und auch ein Hinweis darauf, dass wir Sie in der kommenden Woche, am kommenden Mittwoch, wieder hören können mit dem dritten Teil, dann mit dem Untertitel Abraham, zieh aus. Vielen Dank und auf Wiederhören nach Fulda.
Auf Wiederhören.
Ein Hinweis noch, Sie können diese Sendung noch einmal nachhören, sei es im Podcast, wenn Sie die Möglichkeit haben, auf unsere Homepage zu gehen unter www.hore.org. Dort können Sie auch einen Mitschnitt der Sendung bestellen beim CD-Dienst. Wenn Sie diese Möglichkeiten nicht haben, dann können Sie auch per Telefon sich an den Hörerservice wenden, den Sie unter der 0700 erreichen, 7525 7525 zu den üblichen Bürozeiten und dort erhalten Sie weitere Informationen. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Ich sage Ihnen auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Anjuta Engert. Machen Sie es gut.